Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelt. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Moritz Güttinger. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Gründer von Suriga. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Moritz.
Hi Yannick, guten Morgen.
Du bist Gründer von Suriga. Stell dir doch mal kurz vor, was machst du den ganzen Tag?
Ich bin Moritz, Gründer von Suriga, Familienvater, wahrscheinlich so ein Zürich-Kind, lebe sehr gerne hier, gehe gerne schwimmen, gehe gerne auf den Hausberg hier, bin gerne im Wald mit der Familie und führe heute Suriga als Geschäftsleiter. Und wenn du mich fragst, was ich den ganzen Tag mache, dann habe ich keine gute Antwort, weil es ist eben jeden Tag was anderes.
Ja, erstmal schön, dass es klappt und du dir heute Zeit nimmst. Viele meiner Freunde sind momentan typisch ab 30 im absoluten Siebträger-Rabbit-Hole und wissen über deine Espressomaschine so nahezu alles und haben mir auch ganz viele Fragen schon geschickt, die ich dir heute stellen soll.
Sehr schön,
schieß los. Das machen wir heute nur bedingt. Es soll natürlich auch um dein Produkt gehen, um euer Produkt gehen, aber natürlich wollen wir auch mehr über dich als Person und Suriga erfahren. Zum Start von jeder Podcast-Folge habe ich eine Eingangsfrage, die ich auch gerne dir stellen wollen würde. Und zwar, wer oder was ist deine persönliche Superheldin oder dein persönlicher Superheld und warum?
Sehr schön, der Superheld. Eigentlich eine Frage für einen amerikanischen Podcast.
Das stimmt,
jetzt
ja.
Jetzt müsste ich auch eine Antwort für einen amerikanischen Podcast haben. Ich glaube, ich habe es nicht. Und trotzdem habe ich natürlich meine Superhelden. Aber es sind eben meistens so einzelne kleine Scheiben, die ich mir versuche abzuschneiden, kann sein bei meinem Nachbarn, wie er umgeht mit den trotzenden Kindern, kann aber auch sein die strategische Weitsicht beim Austausch mit einem Gründer von einer großen Schuhmarke hier in Zürich. Und das kann aber auch sein, dass mich eine alte Schulfreundin inspiriert, dass man gerade im Geschäftsumfeld auch mal richtig frech sein kann. Mhm. Und so sind meine Superhelden eigentlich so rund um mich rum, man muss sie einfach finden.
Okay, schöne Geschichte, ja, oder schöne Perspektiven an der Stelle. Ja, hey Moritz, erzähl doch mal bitte für alle, die es noch nicht wissen, was macht eigentlich Suriga?
Wir sind eine Espresso-Maschinen-Manufaktur. Wir bauen Espresso-Maschinen hier in Zürich. Gegründet 2016 mit der Idee einer kleinen, einfachen und eben sehr hochwertigen Espresso-Maschine. Sind wir mittlerweile angewachsen auf 35 Leute, produzieren jeden Tag in Zürich, verkaufen unsere Maschinen über die eigenen Stores in Zürich und in München.
Du hast ja gerade gesagt, 2016 wurdet ihr gegründet. Was war denn die Gründungsidee, dass du gesagt hast, es braucht noch eine Espressomaschine auf dem Markt?
Hey, tatsächlich war es mein ganz ureigenes Interesse. Ich bin damals zusammengezogen mit meiner damaligen Freundin, heute Frau. Und wie so bei vielen war unsere erste Investition wahrscheinlich ein Sofa. Mhm. Und dann die zweite eben die Espressomaschine. Mhm. Und ich war einfach nicht glücklich damit. Hab sie aufgeschraubt und dabei kam so langsam der Verdacht, dass das eigentlich besser gehen sollte. Technisch besser, aber auch sorgfältiger gestaltet. Das ganze Kundenerlebnis war eigentlich nicht elegant. Ich wurde nicht an der Hand geführt, dann als ich die Maschine bei mir hatte. Genau, und so verdichtete sich so langsam die Idee, dass man das wahrscheinlich besser kann und dass es eben Potenzial gibt für eine Maschine für zu Hause, mhm, die sorgfältig gestaltet ist, mhm, mit hochwertigen Materialien, die technologisch auf dem neuesten Stand ist und nicht 1970, mhm, und die eben auch handwerklich produziert ist, langlebig. Mhm.
Also ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, wie du da wahrscheinlich irgendwie im Wohnzimmer sitzt mit dieser Espresso-Maschine vor dir. Gab es da so einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, die Idee ist so gut, ich muss eine Firma gründen?
Also tatsächlich diesen einen Zeitpunkt gab es nicht, mhm, sondern es war vielmehr die Verdichtung einer Vermutung, die dann langsam zu sowas wie einer Sicherheit wurde. Das müsste funktionieren. Und zugegebenermaßen war ich ziemlich alleine damit. Ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft, zum Beispiel Investorengeld zu akquirieren, weil die Idee doch am Schluss dann ziemlich spitz ist, im Sinne von, es ist ein ziemlich schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen heute mit dem Produkt. Diese Vermischung aus Design, Technologie und Handwerk, die schwebte mir damals schon vor. Aber ich hatte natürlich noch kein Mockup. Ich hatte noch kein Funktionsmuster. Darum, ja, also so 2014 war ich schon ziemlich sicher, dass sowas funktionieren müsste. Und habe dann mein Geld zusammengekratzt. Ehrlich gesagt auch das von meiner damaligen Freundin. Mhm. Und habe mit zwei DesignerInnen und mit einem Ingenieur einen ersten Prototypen entwickelt.
Und wie ging es dann weiter? Also ihr werdet ja wahrscheinlich nicht, also korrigiere mich da gerne, das Geld, was ihr da hattet und euch da zusammengespart und zusammengekratzt habt, gereicht haben für ein marktfähiges, für ein marktreifes Produkt. Ja. Wie habt ihr euch da finanziert?
Ja. Irgendwann in dieser Phase, so zwischen 14, 15, 16, habe ich realisiert, respektive wurde darauf hingewiesen, dass jetzt der Moment reif ist, eine Firma zu gründen. Nicht zuletzt aus Risikoüberlegungen. Ja, ich bin Verträge eingegangen mit Ingenieurfirmen, Verträge eingegangen mit Designagenturen, kleine Verträge, aber trotzdem waren da schon Risiken assoziiert damit. Deshalb habe ich dann eine AG gegründet, mein ganzes Kapital eingebracht, mein ganzes Ersparnis eingebracht und das von meiner damaligen Freundin und habe das Produkt sozusagen zu einem minimum funktionsfähigen Prototypen entwickelt. Das sah also schon so aus wie eine Espressomaschine und da kam auch Kaffee raus wie aus einer Espressomaschine, aber es war weit davon entfernt, produzierbar zu sein. Die ersten Geräte, damals hatten wir pro Gerät mehr als 8 Stunden Montagezeit. Aber wir hatten ein Produkt, das wir Leuten zeigen konnten und mit dem wir sie fragen konnten, ob sie das kaufen würden. Mhm. Und nicht nur kaufen würden, sondern ob sie es kaufen. Mhm. Und damit sind wir dann in ein Crowdfunding und haben die ersten 20 Geräte damals zu 1000 Franken verkauft und die waren innerhalb von, ich glaube, 3 Minuten wegverkauft.
Wow. Wahnsinn. Was war das für ein Gefühl? Also man steigt ja irgendwann ein mit der Idee, dann hat man einen Prototypen, dann klickt man irgendwann auf Go Live und innerhalb von 3 Minuten ist die Bestätigung vom Markt da, das kann ja wirklich funktionieren. Denkt man da?
Ja, ich kann mich gut erinnern an diesen Tag. Damals hat man noch Zeitung gelesen.
Ja.
Ich war so aufgeregt, bin dann morgens um 6:30 zum Kiosk gerannt, habe mir die Zeitung geholt. Ich wusste, da war ein Artikel über Zuriga drin. Ich wusste, dass ein paar Stunden später das Crowdfunding startet. Habe die Zeitung dann auf die Seite gelegt und musste noch eine Runde rennen. Bin dann da durch die aufwachende Stadt gerannt und war schon ziemlich durcheinander, ehrlich gesagt.
Und das war der Grund, weil der Zeitungsbericht so positiv war? Oder was stand da über euch drin?
Ja, genau. Also der Zeitungsbericht war beschreibend, aber sehr wohlwollend. Mhm. Und er war eben so geschrieben, dass ich schon die Vermutung hatte, dass das sozusagen eine Begehrlichkeit auslösen wird. Und das war ja das Ziel. Und dann um 8 Uhr haben wir die Crowdfunding-Kampagne live geschaltet und hatten eben um 7:58 alle Maschinen verkauft.
Wahnsinn. Jetzt habt ihr ja bis heute nicht nur 20 Maschinen verkauft, sondern mehr als 10.000, wenn ich da recht bin. Was war denn da so die verrückteste Kundengeschichte, an die du dich noch erinnern kannst?
Das Crowdfunding funktioniert ja so, dass du Geld bezahlst und dann erstmal wartest. Ja, also wir hatten eine Maschine, einen Prototyp, mussten den aber zuerst noch sogenannt industrialisieren. Das heißt, die Leute haben uns 1000 Franken bezahlt und mussten erstmal warten. Sie mussten natürlich länger warten, als wir das vermutet hatten und angekündigt hatten. Und eine Situation, die ich in Erinnerung hatte, die lustig, aber schon auch so ein bisschen bedrohlich war, das war eine Situation am Bahnhof, habe ich unseren kleinen Sohn zu meiner Mutter gebracht und plötzlich kommt mir jemand entgegen, schaut mich an und sagt, du schuldest mir noch 1000 Franken.
Okay.
Und er meinte das ganz positiv, oder? Das war einer eben dieser 20 Leute, die da bestellt haben und eben noch warteten.
Ja.
Und er meinte das aber sehr wohlwollend, glücklicherweise, und hat natürlich die Maschine dann irgendwann auch gekriegt und ist heute sehr stolz, dass er eben zu diesen ersten Early Adopters gehört.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mit dir gerne als nächstes in die Unternehmung selbst eintauchen. Ihr seid ja heute, wie du schon gesagt hast, 35 Mitarbeitende. Das heißt, ein Unternehmen verändert sich ja auch mit dem Wachstum. Konntet ihr euch diesen Tüftlergedanken oder auch dieses Revolutionäre, mit dem du damals angetreten bist, beibehalten? Oder hat sich da schon auch was verändert?
Also selbstverständlich hat sich was verändert. Wir sind in vielen Dingen, haben wir uns professionalisiert. Und gleichzeitig, glaube ich, in der Kultur sind wir sehr fest geblieben, wie am Anfang oder in den ersten Jahren. Mir war immer wichtig, dass wir eine gute Mischung haben zwischen, wir sind kollegial, wir haben es ziemlich lustig, wir nehmen Rücksicht auf das Privatleben, ja, also auf Hobbys. Wenn jemand Gleitschirm fliegen will und der Wind ist gut oder die Thermik ist gut, dann soll er oder sie eben gehen können, ja. Oder wenn jemand Kinder hat, die krank sind zu Hause, dann soll man die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben. Und zwar auch 10 Minuten, bevor eine Besprechung beginnt. Das sozusagen, dieser kollegiale Umgang, rücksichtsvolle Umgang und gleichzeitig sehr ambitioniert sein. Also wir stecken uns sehr hohe Ziele. Wir entwickeln technologisch komplexe Produkte. Wir können uns keine Fehler leisten in der Montage. Nicht eine Schraube darf fehlen. Und ich glaube, das ist so diese Mischung aus eben locker im Umgang, aber es eben doch verdammt ernst meinen, die Zuriga ausmacht. Und das haben wir bis jetzt behalten und das ist auch unser Ziel, das so beizubehalten.
Aber es ist ja auch ein Riesenspagat, den man da gehen muss als Organisation. Von ich habe private, persönliche Befindlichkeiten und habe trotzdem einen extrem hohen Anspruch an die Firma, an den Markt. Mhm. Oder gegenüber dem Markt. Mhm. Und da stecken ja wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen fest. Wie schafft man es, das so beizubehalten, auch in schwierigen Situationen? Und wie schafft man es aber auch, dass Mitarbeitende diese Art der Kultur nicht missverstehen?
Also wenn ich dir eine einfache, schöne Antwort hätte, dann würde ich sie dir jetzt gerne geben.
Ich nehme auch die unschöne.
Ja, die unschöne oder die, sagen wir mal, die herausfordernde ist, dass das tatsächlich jeden Tag eine Herausforderung oder auch eine Erwägung ist. Selbstverständlich eben, man soll zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Aber wenn die Konsequenz ist, dass dann sozusagen immer die Mutter zu Hause bleibt, die bei uns arbeitet und nicht der Vater, der in einer Umgebung arbeitet, wo das eben weniger geduldet wird, dann müssen wir darauf reagieren können. Ja, wir sind ständig daran, sagen, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen was soll vorgegeben werden, welcher Teil der Ziele soll vorgegeben werden und was sollen die Menschen in ihren Jobs auch selber entscheiden können. Mhm. Und in der Tendenz macht es ganz sicher Sinn, dass möglichst viel selbst entschieden werden kann und trotzdem die großen Bögen, die definieren wir sozusagen top-down. Mhm. Die Vision, das merke ich jetzt auch immer wieder, die muss kommen von ganz wenigen Leuten und die muss eine Präzision haben, damit man sich dann danach ausrichten kann.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist eure Produktion bis heute mitten in Zürich. Da würden wahrscheinlich viele sagen, nee, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig. Wie schafft ihr es trotzdem in eurem Segment wettbewerbsfähige Preise zu haben?
Also zum einen ist uns das einfach wichtig. Ja, also wir wollen da entwickeln, wo wir bauen. Wir brauchen diese Atmosphäre auch. Wir wollen Design, Engineering, Repair, aber eben auch sozusagen die Montage unter einem Dach haben. Und die Konsequenz davon ist, wir müssen lernen, wie wir das machen, ohne dass wir zu viel Deckungsbeitrag verlieren, also ohne dass uns die Kosten aus dem Ruder laufen. Und das machen wir, indem wir einfach immer besser werden darin. Immer schneller, immer sorgfältiger, dass wir eben nicht viel Platz verbrauchen. Der Platz ist sehr teuer hier in der Stadt. Mhm. Oder? Und dafür braucht es clevere Denke. Mhm. Jetzt, wie machen wir das konkret? Wir machen eigentlich sowieso nur das an der Maschine, was wir glauben, können wir besser als alle anderen. Also wir drechseln kein Holz für den Holzgriff, sondern da suchen wir jemanden, der gut drechseln kann. Also eine spezialisierte Firma. Mhm. Und wir biegen auch keinen Stahl. Das machen die, die das gut können, die das jeden Tag machen, ja, und die entsprechenden Maschinen haben. Aber was wir gut können, ist die Endmontage. Die ist sehr anspruchsvoll. Die ist sehr qualitätsrelevant. Und in dem sozusagen sind wir gut und werden wir immer besser.
Und der Drechsler und der Stahlbieger, der hat wahrscheinlich einen anderen Namen, aber jetzt in meinem hemsärmeligen Vokabular ist es jetzt der Stahlbieger. Sitzen die alle irgendwie in unmittelbarer Nähe oder habt ihr die quer verteilt durch Europa oder vielleicht sogar weiter?
Tatsächlich sitzen die alle ziemlich nahe, aber nicht, weil wir das so wollen, die geografische Nähe, sondern weil wir vor allem die kulturelle Nähe brauchen. Das haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass es eben unglaublich wichtig ist, dass man jeweils vom selben spricht, wenn man über etwas spricht. Dass eben wichtig ist, dass wir, wenn es einen Fehler, ein Problem gibt auf diesem Blech oder auf diesem Stahl, dass man dann darüber sprechen kann, ohne vorher einmal Mittagessen oder nochmal Mittagessen gehen und dann eben erst die heiklen Punkte ansprechen kann. Die kulturelle Nähe zu unseren Zulieferern ist also sehr wichtig und die Konsequenz davon ist, dass auch die geografische Nähe ausgeprägt ist. Also wir beziehen zum Beispiel den Stahlmantel jetzt aus Wiel in St. Gallen. Der Holzgriff kommt aus Bern und den Siebträger, der Benzin, wird aus dem Piemont, Norditalien.
In den letzten Jahren seid ihr ja auch extrem stark gewachsen. Der konkrete Onlinehandel ist wahrscheinlich so euer größter Absatzmarkt, würde ich sagen. Zusätzlich habt ihr jetzt in den vergangenen Jahren 3 Stores eröffnet in Zürich, Berlin und München. Den in Berlin, den gibt's nicht mehr. Sag uns doch mal, was hat da nicht geklappt?
Ja, dazu muss ich vielleicht kurz ausholen, wenn ich darf. Es war immer die Idee, viel Maschine für wenig Geld. Viel Wert, viel Technologie, viel Design für wenig Geld. Das heißt, wir müssen überall sonst sparen. Wo sparen wir am besten? Wir sparen bei aufwendigem Marketing, aufwendiger Werbung und ineffizienten Vertriebsstrukturen. Wir beziehen also unsere Komponenten direkt und wir verkaufen direkt an unsere Kundinnen. Und schon damals, 2016, war die Idee, dass wir online verkaufen, nur. Und wir haben dann schon auch festgestellt, dass bei einer Investition von 1.000, mittlerweile 1.800 Euro, Schweizer Franken, dass man dann das Produkt doch noch sehen will und eigentlich auch die Menschen treffen will. Oder vielleicht auch nur die Möglichkeit haben, die Menschen zu treffen. Und das war auch der Grund, dass wir dann 2020 unseren ersten eigenen Laden eröffnet haben, hier in Zürich. Und dann bereits 2 Jahre später in München und dann auch in Berlin. Jetzt Zürich funktioniert sehr gut, München funktioniert auch sehr gut. Den Laden in Berlin, den haben wir nach 4 Monaten bereits wieder geschlossen.
Okay.
Ja. Trotz mehreren 100.000 Franken Investitionen. Ja. Also das war ein großes Learning, das wehgetan hat und das uns, bei dem wir aber eben auch sehr viel gelernt haben. Ja. Wir hatten dort 2 Hypothesenirrtümer. Zum einen haben wir die falsche Mikrolage gewählt. Wir waren makromäßig eigentlich am richtigen Ort zwischen Mitte und Prenzlauer Berg und hatten dann aber einen Store, der zurückversetzt war mit wenig Frequenz. Und eigentlich noch interessanter, wir hatten gedacht, dass wir durch eine kleine Espresso-Bar, die wir integrieren im Laden, Leute in den Store bringen können, sozusagen die Hürde, die Schwelle zum Store absenken können, indem man eben auch einfach einen Kaffee trinken kann. Und dort haben wir schlicht und einfach die Komplexität komplett unterschätzt. Das ist einfach ein anderes Geschäft. Eine Bar zu betreiben, eine Espresso-Bar zu betreiben, ist einfach etwas anderes als eben gut sein im Kaffeemaschinenbauen.
Ja, okay. Also ich war ja da in dem Store in Berlin. Ich habe diese 4 Monate zufällig gerade getroffen und war da mit Jenny auf einer Inspirationstour durch Berlin vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, das ist jetzt auch schon wieder her, eben also zu der Zeit, wo der Laden war. Und wir haben euch tatsächlich auch eher zufällig getroffen. Wir sind da einfach so zufällig reingestolpert. Man hat es nicht groß erkannt, dass es da irgendwie Zuriger ist, aber waren dann doch irgendwie stolz, dass wir es kannten und haben das natürlich dann auch gleich denen da drinnen erzählt, dass wir von Zürich kommen und Zuriger kennen. Da hatten die auch eine Freude, aber du hast recht, es war nicht groß ersichtlich, dass jetzt hier ein großer Zuriger-Shop steht. Da war auch das Gebäude grundsätzlich irgendwie anonym.
Ja, freut mich natürlich, dass ihr da wart. Und ich bin auch auf ganz viele Dinge, die wir da gemacht haben, wirklich stolz. Also das war designmäßig absolut konsequent, was wir dort gebaut haben. Es hatte halt einfach keine Atmosphäre. Ja. Und die Atmosphäre jetzt hier aus Zürich heraus in Berlin zu schaffen, das hatten wir einfach nicht hingekriegt. Und in der Retrospektive auch, ist es absolut überhöhte Anforderung und eben auch ein Verlust von Fokus.
Ja.
Und Unternehmertum ist die wichtigste Kunst, ist Fokus.
Ja, das Thema Fokus ist ja auch eins, was gut zum Thema Führung passt. Und als nächstes würde ich gerne noch mal ein bisschen zu deiner Person zu sprechen kommen. Mit dem Wachstum hat sich ja vermutlich auch deine Rolle verändert, wenn man plötzlich nicht nur für ein Produkt verantwortlich ist und eine Idee verfolgt, sondern plötzlich auch Mitarbeitende führt. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Was bist du für ein Chef?
Mein Anspruch an mich ist, dass ich den Menschen auf Augenhöhe begegne. Das ist auch meine Erwartung von den Führungsleuten bei Zuriga, dass wir uns grundsätzlich mal auf Augenhöhe begegnen. Wir haben ganz klare Hierarchien, aber wir haben immer Verantwortungshierarchien. Also wichtig ist, wer am Schluss die Entscheide mittragen muss. Und ich selber versuche, ob wir einen Entscheid im Konsens oder eben auch im Konsent finden können. Ja. Und am liebsten ist mir natürlich schon der Konsens. Ich merke aber auch, dass es das nicht immer braucht. Deshalb, ich würde sagen, ich bin ein Chef, der Menschen fordert, aber eben auch fördert, der gerne in die Diskussion geht und der aber dann auch so den Entscheid sucht.
Jetzt bist du ja vorher zu uns hier in die Work Factory gekommen. Und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, war, wir haben gemeinsam einen Kaffee getrunken. Und in einem Bürokonzept, in einem guten Bürokonzept, gehört ja heute die Kaffeemaschine dazu für Austausch, für Begegnung, für viele Themen, die unternehmerisch auch relevant sind. Gibt es da bei euch auch Rituale oder kulturelle Themen, die du hier mit uns teilen möchtest, was so das Thema mit aufgreift, weil das Thema Kaffee ja so stark in eurer DNA auch verankert ist?
Ja, allerdings. Also bei uns wird viel Kaffee getrunken. Bei uns wird viel Espresso getrunken, aber zum Beispiel auch Filterkaffee. Konkret, eigentlich treffen wir uns alle um 10 Uhr nach dem Mittagessen und dann auch nachmittags nochmal. Wir arbeiten ja alle unter einem Dach, also von der Monteurin über den Logistiker zum Designer, zur Ingenieurin. Und das ist uns wichtig, dass wir uns dann jeweils an der Kaffeemaschine mindestens dort treffen, wenn wir uns nicht auch sonst über die Wege laufen. Und dann, ja, meistens ruft dann einer oder eine in die Runde, und dann leert sich das Büro und die Kaffeeküche füllt sich.
Und in dem Fall auch die Produktion, weil die ist ja auch mit dabei, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder?
Genau, also das ist uns ein Anliegen. Und zwar wiederum nicht nur kulturell, sondern das tatsächlich schöpfen wir da auch ganz, ganz konkret aus dem Geschäft heraus Vorteile, wenn eben die Laufwege und auch die kulturellen Wege zwischen der Montage und dem Engineering zum Beispiel nahe sind. Also wenn unten in der Montage was klemmt, dann hören wir das oben. Ja. Wenn es beim Design eine Frage gibt zur Montierbarkeit, dann gehen wir schnell runter und besprechen das in der Montage, in der Montagelinie selber.
Wahnsinnig spannend. Ich glaube, damit haben auch viele Unternehmen momentan eine extrem große Herausforderung, diesen großen Gap zwischen White-Collar- und Blue-Collar-Workern zu schließen, kulturell zu schließen. Da geht ja auch ganz, ganz viel Wissen auch wahrscheinlich verloren zwischen beiden Lagern. Schließt ihr diesen Gap nur mit der Kaffeemaschine und diesem Ritual, gemeinsam Kaffee zu trinken? Und habt ihr da noch andere Austauschformate oder Ähnliches, wo ihr immer wieder zusammenkommt und eine gemeinsame Kultur auch fördert?
Ja, wir haben verschiedene Formate, wo wir das explizit fördern. Beginnt beim Manufaktur am Montag treffen, dass wir einmal monatlich haben, wo alle zusammenkommen und wir uns gegenseitig updaten von zurzeit Probleme mit dem Zulieferer der Elektronik bis zu übrigens die Expansionspläne für USA sind so und so. Ja, also da kommen wir alle zusammen eine Stunde lang und halten uns sozusagen gegenseitig auf dem aktuellen Stand. Dann essen wir eigentlich immer zusammen Mittag, haben die Kaffeepausen zusammen. Und fast wichtiger eigentlich noch sind so die informellen Situationen. Wir schauen zum Beispiel, dass die Laufwege sich durchkreuzen. Also, dass wir nicht den kürzesten Weg zur Toilette oder den kürzesten Weg zum Drucker suchen. Wir schauen zum Beispiel, dass wir Besprechungsräume oder Situationen absichtlich in der Nähe der Montage schaffen können, einfach damit sich die Wege kreuzen, damit man weiß, wer gerade da ist, wem es gerade nicht so gut geht oder gut geht, aber auch, damit man jemanden ansprechen kann, wenn man gerade ein technisches Problem hat.
Total schöner Ansatz und auch sicherlich eine Inspiration für andere. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Expansionspläne in die USA, die würden uns natürlich auch interessieren. Jetzt habt ihr ja nächstes Jahr euer 10-jähriges Jubiläum. Zurika wird 10 Jahre alt. Was dürfen wir von euch noch erwarten? Wo geht die Reise hin?
Ja, was uns ja eigentlich auszeichnet in den letzten 10 Jahren, ist, dass wir in so ein stetiges, schrittweises Wachstum sozusagen verfolgt haben. Wir haben zuerst mit einer Maschine gestartet, die nur Espresso machen kann. Dann konnte man auch Milch aufschäumen, Cappuccino machen. Dann haben wir eine Mühle entwickelt. Jetzt sind wir gerade an einer größeren, komplexeren Maschine, auch fürs Büro.
Okay.
Oder für die Kleingastronomie. Genau. Und so werden wir auch das Produktportfolio erweitern. Eine Mühle mit Waage, eine größere Mühle, die noch größere Mahlleistung hat. Und dann reizt uns schon auch die geografische Expansion. Also das wäre schon spannend, wenn wir nicht nur in Deutschland und der Schweiz und in Österreich verfügbar sind, sondern eben auch in Großbritannien, vielleicht in den USA, vielleicht in Korea, Australien, etc. Ja, und das müssen wir gleichzeitig auch immer schauen, dass wir das mit der nötigen Sorgfalt machen. Wir verkaufen halt nicht Klamotten, die man dann mal so exportieren kann und einen Abverkauf starten kann, sondern wir verkaufen ein Produkt, das eben ein Leben lang halten soll. Entsprechend auch Serviceleistungen dazu angeboten werden müssen, eine Garantie hat. Und wir verkaufen, das müssen wir uns auch immer bewusst sein, wir verkaufen auch ein potenziell gefährliches Produkt. Also wir sind stark reguliert, die Maschine ist heiß, die Maschine ist am Stromnetz. Das ist ein Elektrogerät, das nur schon aus Klimaeinschlags und auch bezüglich der Materialien ziemlich viele regulatorische Anforderungen erfüllen muss. Mhm. Und deshalb ist eine geografische Expansion machbar, also absolut, aber bringt ordentlich Komplexität in die Firma. Und diese Komplexität, die müssen wir sorgfältig handeln. Das dürfen wir nicht zu schnell hochschrauben.
Okay. Jetzt hatte ich die letzten 10 Jahre ja die perfekte Espressomaschine angetrieben. Gibt es Themen oder Ziele, die du persönlich noch verfolgen möchtest in den nächsten Jahren?
Also grundsätzlich ist mir gerade ziemlich wohl in der aktuellen Situation. Die Mischung aus Familienleben und Geschäftsleben. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal so ein paar Jahre auch noch so weitermachen. Die Kinder sind noch klein, im Kindergarten, Schulen, in der Kita. Und dann vielleicht in 10, 15 Jahren, dann kommt mir schon noch was in den Sinn. Vielleicht beginne ich zu segeln oder engagiere mich gemeinnützig irgendwo.
Okay. Ja, da habe ich keine Bedenken bei dir, dass dir da bestimmt was einfällt. Ja, ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss, lieber Moritz. Vielen Dank nochmal für diese spannende Folge. Ich hoffe, wir haben hier heute ein paar Siebträger-Fans dazu gewonnen. Und ich bin gespannt, was man von euch noch lesen und hören darf und wird. Und wünsche dir auf diesem Weg natürlich alles Gute.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao, Yannick.
Mach's gut. Ciao, ciao.